Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Deutscher Plus. Und ja, wir machen direkt weiter im Interviewmarathon mit einem neuen Interview und zwar mit Hallo Selam, dem jahrelangen Personenschützer bei Alles oder Nix Records und eben vor allem Personenschützer von Qatar. Hallo Selam hat vor kurzem sein Buch rausgebracht. Niemand schlägt so hart zu wie das Schicksal. Und er erzählt in seinem Buch eben seine Geschichte, was er alles so erlebt hat, wie viele unterschiedliche Stationen, da sind wirklich wilde Stories mit dabei. Und ich habe dieses Buch in den letzten Tagen im Eilflug durchgelesen und hatte direkt ein paar Rückfragen, die ich ihm alle in unserem Gespräch stellen konnte. Wir sprechen über einen möglichen Kinofilm, über seine schlimmsten Knasterfahrungen in Deutschland und in der Türkei, natürlich über den Verlust von Qatar und wie ihn das getroffen hat. Hallo Selam erzählt auch, wie viel Geld er früher mit Aufträgen im Milieu gemacht hat, wie es dann als Bodyguard war bei Alles oder Nix und da eben gemeinsam mit Enno, Mero, SSIO auf Tour zu sein und auch, wie es zu dem Köln-Verbot nach dem Beef mit Casey Rebel kam. Es ist echt ein super spannendes Interview geworden. Hallo Selam erzählt die ein oder andere Geschichte aus seinem Leben. Mittendrin hat er dann sogar noch einen geheimnisvollen Anruf bekommen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle genug geredet. Freut euch auf ein super unterhaltsames Interview und nach nur einem Spot geht's direkt los.
Werbung.
So, Sherwin, folgende Frage an dich. Was ist grün, rund und klingt ähnlich wie der Spitzname eines Hamburger Rapper?
Grün, rund und wie der Spitzname ist einem, ich check's nicht. Ich weiß, wir sind gerade in der Aufnahme von einem Werbespot, aber ich check's nicht, was?
Hä? Ich meine natürlich die neue Effekt-Energy-Sorte Gasos. Grüne so. Dose, rund, ähnlich wie der Spitzname eines Hamburger Rappers. Also, Gasos heißt die neue Sorte von Effect Energy und ich schwöre dir, das schmeckt so geil. Es ist wirklich meine absolute Lieblingssorte jetzt von Effect. Und
krass.
Es ist der Drink für den Sommer. Und wer jetzt denkt, was genau Gasos überhaupt ist, für den habe ich mal folgende Definition parat. Gasos bezeichnet in Deutschland ein international bekanntes, spezielles, limonadeartiges Getränk aus der Türkei. Gasos ist auch das türkische Wort für Brause bzw. Brauselimonade generell.
Krass.
Also richtig geil, dass es jetzt Effect Energy Gasos gibt und das Ding auch so unfassbar gut schmeckt. Haltet mal auf jeden Fall die Augen offen nach einer grünen Effektdose mit gelben Punkten, egal ob Späti, Kiosk oder Supermarkt und schreibt uns gerne mal auf Instagram, ob ihr das auch so feiert wie ich. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, heute haben wir Hallo Selam zu Gast bei uns im Interview. Herzlich willkommen beim Deutscher Plus Podcast. Wie geht's dir?
Danke. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Auch alles bestens. Ich will dir erstmal zu deinem Buch gratulieren, was ja jetzt vor einer Woche rausgekommen ist. Niemand schlägt so hart zu wie das Schicksal, aber ich habe es versucht, ist der Titel. Wie genau. Fühlt sich das jetzt an, dass das Buch draußen ist? Weil das war ja schon über mehrere Jahre lang geplant. Und ja, wie ist jetzt so dieses Feeling, wenn dann so ein Projekt endlich draußen ist, die Leute einem Feedback geben?
Es ist ein schönes Gefühl. Ja, muss ich ehrlich sagen, wir sind auch schon seit sehr langer Zeit da dran. Dennis und Fatih Özdiakin haben mir das vorgeschlagen, dass ich das machen soll. Wir wollen das wahrscheinlich auch daraus einen Film machen. Ja, und daher haben wir gesagt, komm. Es ist gerade schön, ich hatte ja auch letzte Woche, Montag, hatte ich Release Party gehabt in Köln. War auch sehr schön, war rappelvoll. Es waren, glaube ich, 400-500 Leute da. Kein Platz mehr gehabt im Kino. Also der Kino eigentlich war für 300 Leute oder so, aber es war über 400-500 Leute. Die Leute waren am Stehen. Ja, es war rappelvoll, es war schön. Eine gute Atmosphäre haben wir gehabt, auf jeden Fall.
Sehr schön. Da wurde dann, ne, du hast ja auch auf YouTube dann so einen 10-minütigen Kurzfilm veröffentlicht zum Buch. Und der wurde dort zum ersten Mal dann gezeigt, dieser Film auch, ne, bei der Premierenparty.
Genau, das haben wir gemacht, 10-minütige. Eigentlich hatten wir das vorgehabt, für den Buch nur 3 Minuten zu machen. Mhm. Aber aus 3 Minuten waren irgendwie so 30 Minuten. Und dann haben wir auf 20 und dann irgendwann mal auf 10 runtergebracht. Ja. Das war schon fast ein ganzer Film, kann man sagen.
Und der Film soll ja erst noch kommen, das ist ja jetzt noch gar nicht die Phase, ne?
Gar nicht,
das ist noch. Wie war das mit der Premiere? Konnte man sich da Tickets dafür kaufen oder war das irgendwie eine exklusive Veranstaltung, wo halt die Freunde von dir gekommen sind und Bekannte?
Das war nur für geladene Leute, ja. Freunde, Familie, Zeitungen, Medien und so weiter waren da drin. Der Bürgermeister Dr. Ralf Elzer war da. Die ganzen Schauspieler waren dabei. Regisseure waren dabei. Selbst Fatih Akin wollte dabei sein, aber hat es leider nicht geschafft, aus familiärischen Gründen. Mhm. Hat er uns ein schönes Botschaft zugeschickt, eine Videobotschaft. Und das haben wir auch dort eingeblendet. Ja, war schön.
Ja, cool. Wie kam es, dass der Bürgermeister dort war?
Unser Bürgermeister Dr. Ralf Elster, den kenne ich seit 5, 6 Jahren. Ich bin mit dem sehr gut befreundet. Und wir haben den natürlich eingeladen. Köln, wir gehören zu Köln und der genauso. Und er hat eine sehr schöne Rede gemacht, auch da vor Ort. Wir haben auch ein 30-minütige Doku, kann man sagen. Das wird jetzt auch die Tage eingeblendet. Auf YouTube kommt das raus. Da kann man das alles schön verfolgen.
Die zeigt dann nochmal, was so vor Ort abging.
Alles. Ganze Premiere. Okay.
Sehr cool, bin ich gespannt. Wie ist das jetzt für dich? Weil in deinem Buch und auch in Interviews hast du ja gesagt, dass du eigentlich gar kein Mensch für die Öffentlichkeit, so dass dich das eigentlich gar nicht so interessiert und so, ne, konnte ich immer so ein bisschen raushören. Und jetzt hattest du plötzlich, ne, gezwungenermaßen, auch dadurch, dass du ein Buch rausbringst, muss man ja Promotermine machen und alles drum und dran. Wie gehst du jetzt mit dieser Aufmerksamkeit um?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil guck mal, wir haben das schon geplant gehabt. Erstes Mal, das war schon letztes Jahr, haben wir geplant gehabt, dass wir einen Kurzfilm machen, weil Trailer, sage ich mal dazu. Wie gesagt, das hatten wir schon in Oktober, November angefangen zu machen. Eigentlich wollten wir sogar im Dezember drehen, kam nicht dazu. Dann haben wir irgendwann mal Januar, Februar, da diese Zeiten haben wir angefangen zu drehen. Und dann hat unser Manager Darko gesagt, ey, wir müssen auf jeden Fall ein paar Interviews geben. Die Leute wollen wissen schon, was in dem Buch drin ist, weißt du? Also wenn der Trailer kommt, zur Frage und Antwort. Und ich bin der Letzte eigentlich, der darauf Bock hat. Aber jetzt mittlerweile muss ich das machen. Ich habe die Termine auch schon lange Zusage gegeben gehabt. Bei sehr vielen, weißt du. Und daher, weißt du, muss ich die Interview geben. Aber ich bin gar nicht der Typ fürs Interview oder so.
Also du bist jetzt auch froh, dass diese ganze Interviewwelle rum ist. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ungewohnt dann ist in dieser Rolle. Aber musst du dich dann auch darauf einstellen, wenn der Kinofilm kommt, dass das Ganze wieder von vorne losgeht, ne?
Genau das.
Ja, die letzten Wochen waren ja insgesamt auch sehr turbulent, weil auch noch ein enger Freund von dir verstorben ist, ne? Jiva, also Khatar, ist leider verstorben. Die ganze Rap-Szene hat auch um ihn getrauert. Mein Beileid an der Stelle auch an dich, weil ihr habt ja wirklich viel miteinander so erlebt. Wie geht's dir damit jetzt?
Wie gesagt, das war schwer für mich. Tatsächlich hatte ich einen Tag davor auch ein Interview gehabt mit PA gehabt und ich wusste gar nicht eigentlich, dass es nächsten Tag, dass er stirbt oder so. Ja. Und das hatte mir schon Aufnahme gemacht gehabt und die Termine standen und dann ist das passiert. Natürlich sehr schwer für uns alle. Ja, das Leben geht halt weiter, was soll man machen, ne?
Ja. Kann mir vorstellen, in dem ganzen Stress ist es dann auch mega schwer, überhaupt das mal so zu reflektieren und man sich das gar nicht so richtig überhaupt so realisieren kann, wie das passiert. Rat hat er mit an dem Buch auch gearbeitet, ne? Hast du gesagt, er hat das auch sehr stark vorangetrieben, war vielleicht auch so der stärkste Antreiber von diesem gesamten Projekt. Was denkst du, was er jetzt so gesagt hätte, wenn er so das alles gesehen hat?
Ich bin mir sicher, der wäre sehr stolz drauf. Ich hätte den gerne auch dabei gehabt. Leider ist er nicht da. Und
ja. Möge er in Frieden ruhen.
Inshallah.
Ich hatte gehört auch, dass ein Hörbuch geplant war, wo Khatar vielleicht auch sogar die Stimme von dem das sprechen sollte. Stimmt das?
Also eine Hörprobe gibt es auf jeden Fall.
Okay.
Aber Khatar seine Stimme, das weiß ich nicht, das wissen wir noch nicht. Also eigentlich eher meine Stimme wollten die haben.
Okay.
Ja. Aber mal gucken, wir wissen noch nicht.
Also ihr sprecht gerade drüber, ob das Ganze auch noch mal als Hörbuch rauskommen soll.
Hörbuch, genau. Hörbuch. Ja. Als Hörbuch wird noch kommen, aber mit welcher Stimme, das da wissen wir noch nicht.
Ja. Okay. Lass uns mal ein bisschen über deine Geschichte und über das Buch sprechen. Ich habe das in den letzten Tagen auch durchgelesen. Und du beschreibst ja deine Geschichte, so wie du nach Deutschland gekommen bist, was dir dort so in den ersten Jahren erfahren ist, von Mobbing und Rassismus so an den Anfängen, dann auch, wie du nach Köln gegangen bist und dort so in das Milieu auch gerutscht bist, Ärger mit der Polizei hattest, dann auch schlimme persönliche Schicksalsschläge, die dich geprägt haben.
Und auch dann später das Aufeinandertreffen mit Ratar und auch so die Kontakte in der Deutschrap-Szene und was ja dann auch einfach dein berufliches Umfeld war. Lass uns mal so an den Punkt gehen, wo du nach Deutschland gekommen bist. Da warst du so 11 Jahre alt?
11 Jahre alt, genau.
Und
hast du mein Buch gelesen überhaupt?
Ja.
Okay, ja. Sehr gut.
Also ich musste mich aber ein bisschen beeilen. Also ich habe so manche Stellen ein bisschen überflogen, aber ich habe das durchgelesen. Darko hat mir das letzte Woche zur Verfügung gestellt.
Cool.
Ja.
Ja, mit 11 kamen wir nach Deutschland mit ganzer Familie von Irak nach Syrien, von Irak nach Türkei. Von Türkei dann mit dem Bus weiter bis nach Österreich irgendwann mal angekommen. Dann hat uns unser Onkel abgeholt. Von meiner Mutter, der Bruder hat uns abgeholt. Und dann sind wir mit einem Mercedes-Kombi, einem roten Mercedes-Kombi nach Deutschland gekommen. Ja, wir kamen nach Köln. Wir waren auch so die ersten 1-2 Wochen in Köln, bis wir den Asyl beantragt haben. Ja, dann sind wir nach Sauerland gelandet. Dort wurde unser Asyl dann weitergeführt. Ich war mit der ganzen Familie da in Neuenrade, habe ich jetzt öfter gesagt. Viele schreiben jetzt gerade aus der Neuenrade, ey, wir kennen uns noch von der Schule. Ja, ja.
Geil.
Sehr viele haben sich jetzt auch gemeldet. Und da waren wir so ein Vorort, heißt Remmelshagen, wie gesagt. Und ja, war schöne Zeiten, ja, aber auch irgendwie auch schwierige Zeiten, wenn man so nachdenkt.
Kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch beschrieben, dass ihr da, ne, irgendwie erster Schultag, du bist auf dem Weg zur Schule und wirst direkt irgendwie mit so ostdeutschen Flüchtlingen konfrontiert, genau, die dich da irgendwie mobben, nicht im Auto dabei haben wollen auf dem Weg zur Schule, weil du halt sehr weit außerhalb gewohnt hast.
Genau.
Die waren aber bei dir nicht in der Klasse, ne? Weil die paar Jahre älter waren. Hast du auch diese Erfahrungen in der Schulklasse gemacht oder wie war da das Feeling für dich?
Also mit dem Jungs habe ich auf jeden Fall diese schlechte Erfahrung gehabt. In meine Klasse waren die nicht in der gleichen Klasse. Die waren ja auch älter als ich, 1-2 Jahre älter als ich oder so. Aber da waren auch noch andere Leute, die in der Klasse waren. Da die Leute aus Neuenrade, ne? Mhm. Mit denen hatte ich auch ein bisschen dieses Problem gehabt. Bis ich die Türken, Kurden dort kennengelernt habe. Dann haben die mir da geholfen.
Ja. Ja. Haben sich die Leute aus deiner Klasse, wo du gerade gesagt hast, mit denen du auch ein bisschen Probleme hast, sind das auch Leute, die sich jetzt bei dir gemeldet haben? Oder?
Ich weiß nicht, ob die das sind. Auf jeden Fall, ich weiß, dass einer, der heißt Ahmed, der hat sich bei mir gemeldet. Ich kenne den auch.
Ja.
Wir kennen uns sogar familiärisch, das ist krass, aber wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen. Verdammt lange. Ich bin ja seit 95 da umgezogen.
Ja.
Und ja, seit fast 30 Jahren. Ne?
Ja.
Der hat mir geschrieben, dass verheiratet hat sogar... Der hat sogar, seine Tochter hat sogar Kinder. Also er ist schon selber ein Opa.
Krass.
Ja, ja. Er hat relativ sehr früh geheiratet.
Ja. Krass. Ja. Was war so das schönste Feedback, was du bekommen hast nach dem Buch?
Dass viele sich da drinnen gesehen haben. Weißt du? Also die 90er Kinder, ja. Viele haben sich da drinnen gesehen. Die Ausländer, die haben auch dasselbe Leid gehabt oder dasselbe Probleme gehabt. Und viele haben sich da drinnen gesehen. Die fanden das richtig geil. Dass wir wieder zurück in diese 90er zurückgehen könnten und sich da dran, die haben sich da dran gesehen, weißt du?
Ja.
Das hat mich sehr gefreut.
Ja. Ihr seid dann ja nach Köln gezogen.
95.
Wieso genau seid ihr nochmal nach Köln gezogen?
Also ich, in der Klasse, nachdem ich selber dann mich stabil gemacht habe und die Leute verprügelt habe, war ich schon der Coole in der Schule.
Mhm.
Dort kam ich irgendwann mal in eine Klasse rein. Da saßen so 2 Typen auf meinem Stuhl. Ja, die habe ich dann verprügelt und auch da mein Lehrer wollte sich einmischen, ich habe denen auch zu sehen auch eine gegeben. Also ich habe 2 Schüler und mein Lehrer verprügelt. Ja, dann bin ich von der Schule rausgeschmissen, besser gesagt, weißt du?
Ja.
Ja, da kam mein Vater mit meinem Bruder und ich habe meinem Bruder gesagt, ey, wenn du mein Vater sagst, dass ich rausgeschmissen werde, ne, dann macht er mich kaputt. Der war so böse auf mich, mein Bruder. Dann sagt der Direktor, ja, dein Bruder muss von der Schule weg, weil der hat 2 Kinder und einen Schüler geschlagen hat. Übersetzt mein Bruder zu meinem Vater. Ja, der Seller ist so gut in der Schule. Wir müssen woanders, wir haben den woanders bringen. Wir müssen ihn woanders reinbringen. Und mein Vater guckt mich so mit stolzen Augen an, aber er wusste gar nicht, was ich da gemacht habe. Ja, dann haben wir gesagt, es gibt keine Schule in der Nähe, wir müssen nach Köln umziehen. Aber wir hatten sowieso die Planung gehabt, nach Köln umzuziehen, weil die ganze Familie von uns hier wohnt. Mhm. Ja, so ein paar Onkels, ein paar Tanten wohnen hier.
Ja.
Habt ihr das aufgelöst, deinem Vater gegenüber? Bis heute nicht. Der ist 2008 verstorben, mein Vater. Der wusste immer noch nicht davon.
Ehrlich, okay. Ja. Ey, verrückte Geschichte einfach.
Mein Vater war gerecht, aber sehr streng.
Ja, ich musste mega lachen bei der Stelle im Buch, als ich das gelesen habe. Crazy. Als du dann nach Köln gegangen bist, da bist du dann so immer mehr ins Milieu gerutscht, kann man sagen, genau. Oder? Du hast auch beschrieben, dass du irgendwann so Aufträge bekommen hast, wo du Geld verdient hast. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Ich habe da einen Typen kennengelernt, der ist Nuri, so ein älterer Mann mit Glatze. Der ist auch auf dem Trailer drin. Das ist der mit dem Glatze.
Okay, ja.
Das ist da auch in Original.
Ehrlich?
Das ist der in Original, ich schwöre dir. Wie das ist der in Original, den habe ich auch in ein Video reingebracht. Und der redet immer noch so kaputtes Deutsch vor damals, vor 95 oder so.
Ja.
Und dann, er hat gesehen, dass ich mich immer schlage. Ganz kurz drinne. Fatih Akin ruft an. Ist das okay, wenn ich dran gehe? Oder ist das,
ja, ja.
Mach. Ja? Das war Fatih Akin, weißt du?
Ja.
Ich muss ein paar Sachen mit dem durchgehen.
Alles gut.
Das wird sich lohnen. Da wirst du irgendwann sagen, ey, Bro, bei Interview haben wir darüber geredet. Dann sage ich dir, worum es ging danach.
Top. Lass so machen. Ich bin sehr gespannt.
Also Onkel Nori, guck mal, ich habe den, ich sag mal so, der hat erstmal die Leute mit Getränke beliefert. Vielleicht kennst du es mal oder hast du mal gehört, gesehen. Türkische Läden, die haben immer so Getränke, diese Uludag, türkische Getränke und so weiter. Liefern die da, weißt du? Er kauft die und verkauft die an die türkische Geschäfte. Türkische Cafés und so weiter. Ne? Und ich hing immer darum. Und der hat von mir gehört. Und der hat mich gerufen. Der hat mir gesagt, ey, auf diese kaputte Deutsch, warum schlägst du Leute umsonst? Weißt du? Sag ich, warum? Sagt er, du kannst Geld dabei verdienen. So kam ich rein. Und dann hat er mir den ersten Auftrag gegeben. Ich habe 400 Mark da dran verdient. Innerhalb paar Stunden. Ich bin hingegangen, habe den Typ in die Fresse gehauen, ich kam wieder zurück. So, das ging schnell. Und da habe ich mir, ich sag mal so, ich habe das Blut gelegt, weißt du? Und das hat dann mir Spaß gemacht. Und so habe ich Aufträge bekommen. Dann hat er mich in der Woche zweimal, dreimal angerufen. Ich bin überall hingegangen, ich habe überall getan und gemacht. So bin ich da reingerutscht. Und irgendwann mal bin ich auch durch andere Leute in eine andere Dimension gekommen als Türsteher. Und da habe ich auch fast jahrelang, ich weiß nicht wie lange, sehr jahrelang, habe ich an der Türe gearbeitet. Ein paar Jahre habe ich an der Türe gearbeitet. Und so bin ich dann halt in Nachtleben auch reingekommen, reingerutscht.
Vielleicht um das so auch ein bisschen so in Kontext zu setzen bei Leuten, die jetzt so zuhören und das Buch aber nicht gelesen haben, so, was, wie kann man sich diese Aufträge vorstellen im Sinne von, wie hast du da selektiert, dass du auch geschaut hast, so, ey, du weißt ja nicht ganz genau, wird da gerade jemand Unrecht getan oder nicht? Also waren das so Geschichten, die sich so angehört haben, ey, da ist einer krass im Unrecht und deswegen musst du da, ne, auch ein bisschen schlichten oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Ich sag mal so, ich habe für mein Geld gearbeitet, okay. Mhm. Aber ich habe mir natürlich die Aufträge angehört, vorher, worum es geht und so weiter. Dementsprechend habe ich auch gehandelt dann.
Ja, okay. Das heißt, du hast auch Aufträge abgelehnt, wenn du das Gefühl hattest?
Ein paar, aber nicht viele, ehrlich gesagt.
Okay. Ein
paar schon.
Okay. Wie viel Geld hast du damit verdient, so im Monat? Was macht man damit?
Es kommt drauf an, was für ein Auftrag. Manchmal 2.000, manchmal 4.000, manchmal 10. Weißt du?
Pro Auftrag?
Pro Auftrag.
Ja. Weil du gerade diese Geschichte erwähnt hast mit der Schule, ne, was dein Vater, was ihr auch nie aufgelöst habt. Es gab eine Stelle im Buch, da hast du gesagt, das war, glaube ich, einer deiner ersten Aufträge. Und du hattest gesagt, wenn deine Mama wüsste, dass sie gerade irgendwie Drogen im Wert von 100.000 D-Mark weggeworfen hätte, die von jemandem waren, von einem Auftrag, ne, hat sie dein Buch gelesen?
Nein, meine Mutter kann nicht lesen, Gott sei Dank. Ja.
Das heißt, wenn du ihr das vorliest, dann würdest du diese Stelle überspringen.
Auf jeden Fall. Sie weiß, dass ich ein Buch rausgeholt habe,
ja.
Aber über diese Geschichte weiß sie nichts. Haben wir auch bis heute nicht erzählt.
Ja. Du hast später, hast du mal gesagt, dass du ein Jahr lang dann Kölnverbot hattest, ne? Also so von der Polizei, dass das so ein Deal war.
Ja, das ist, das war die, damals der Beef zwischen Fatale und Casey Rebel. Es sind so ein paar Sachen passiert. Wir sind aufeinander losgegangen vor meinem Shisha-Bar. Ich will nicht in Detail gehen, weil diese Menschen sind gestorben. Zum Beispiel, ne, die beiden jetzt, die mitbeteiligt waren, sind gestorben. Mhm. Allah irhamma auch an beide, weißt du, mein Beileid an beiden. Und da ist eine Sache passiert, wie gesagt, zu Schießerei kam es. Wir haben uns später bei der Polizei gestellt. Mein Bruder, ich. Kam im Gefängnis rein, Khatar haben die direkt rausgelassen, weil der war auch gar nicht dabei, der war nicht mal da in der Nähe, der war zu Hause am Schlafen, der arme Kerl. Aber es ging um seine Sache natürlich, ne? Und dann, Staatsanwaltschaft wollte mich nicht aus dem Gefängnis rauslassen, dann haben die uns einen Deal angeboten, große Summe von Geld, ja? Und ich müsste erstmal für ein Jahr von Köln weg, damit die Sache sich beruhigt. Mhm. Und sag, okay, dann nehme ich das an. Hat er nämlich gefragt, hast du irgendjemanden, der außerhalb Köln wohnt? Ja, ich habe gesagt, meine Schwester wohnt in Krefeld. Aber ich war nicht ganzes Jahr, ich war nur ein halbes Jahr in Krefeld. Nach halbes Jahr hatte ich mein Standesamt gehabt und dann haben sie gesagt, hey, dann geht zurück, ist okay. Ja, ich mein Standesamt war auch in Köln, ne? Ich musste das machen, der Termin war schon vorher gemacht worden.
Ja.
Also vor dieser Schießerei, ein paar Monate hatten wir diesen Termin gemacht gehabt und 6 Monate später hatten wir den Termin gehabt und dann hat mein Anwalt die Staatsanwaltschaft angerufen und gesagt, ey, der hat Standesamt in ein paar Wochen, ne? Der Junge muss zurück. Und dann haben die mir erlaubt. Dann durfte ich wieder zurückkommen.
Ach, dann komplett zurückzugehen, nicht nur für den einen Termin, oder?
Nein, komplett zurück.
Krass.
Es war auch Ruhe, es war auch nichts. Es war eigentlich unnötiges. Nein.
Wie überprüfen die das dann überhaupt? Also, dass du fernbleibst?
Ich musste jeden Tag in Krefeld bei der Polizei meine Unterschrift machen. Mich blicken lassen, unterschreiben lassen, dass ich da bin. Mit Uhrzeit, mit Datum und Unterschrift. Jeden das heißt, Tag.
Jeden Tag zur Wache?
Jeden Tag zur Wache.
Krass. Du hattest mehrmals so Zeiten im Knast, ne? Einmal im Jugendknast und da hattest du, bin ich über ein Zitat gestolpert von dir. Du hast dort an die Wände geschrieben, das Leben ist hart, der Knast ist hart, aber das Brot hier, das ist am härtesten. Selam Ali 1993. Das hast du dort an die Wand gekritzelt, oder?
Genau. Also ich und mein Cousin Laurent aus Hagen. Mit dem war ich von Lüdenscheid Richtung Verdun mit dem Bus. Mit dem Bus 61 war das, glaube ich. Sind wir zurückgefahren und das war kurz vor Abend, also 17, 18 Uhr war das. Und da waren so auch 2, 3 andere Typen. Wir saßen ganz hinten. Irgendwie kam es zu Streitigkeit, ne? Und dann war der Junge frech und dann habe ich ihn eine gegeben.
Mhm. Ja.
Und dann der Busfahrer hat das Bus angehalten. Die haben die Polizei angerufen, die konnten auch die Tür nicht mehr aufmachen. Sind die Bullen gekommen. Ja, haben wir eine Anzeige bekommen. Dann sind wir vor Gericht gegangen. Wir haben Arrest bekommen, also Wochenende Arrest. Und dann bin ich in Altena, ich weiß nicht, Gefängnis oder Jugendarrest, was es auch war, ne? Ich bin Freitag früh hingegangen, 8 Uhr habe ich mich gemeldet. Bis Montag früh, 8 Uhr durfte ich da erst rausgehen. Und dann Samstag früh, ne, bin ich aufgestanden. Ich dachte, jetzt kommt Frühstück oder irgendwas. Haben mir einfach so einen Kaffee gegeben, so ein, ne, und Brot und Käse drauf. Und das war's. Und auf so einen Teller. Weißt du? Und ey, ich habe versucht, das Brot zu kaputt zu machen oder so. Das war so hart. Ich glaube, wenn ich drauf gebissen, meine Zähne wäre kaputt gegangen oder so. Ne? Ich habe das einfach in den Tee reingetan. Kennst du? In den Kaffee reingetan, ein bisschen, damit der so weicher wird. Und dann habe ich irgendwann mit dem Stift, was ich hatte, habe ich geschrieben, Selam, du bist hart, das Leben ist hart, das Knast ist hart, aber das Brot ist am Herzen, weil er so hart war.
Das fand ich so ein geiles Zitat. Wie kann man sich denn so Gefängnis vorstellen für Leute, die das nur so aus dem Film oder aus Serien kennen?
Jetzt JVA Köln, oder?
Ja, JVA Köln dann.
JVA Köln ist halt, ich weiß nicht, ob du schon mal Dokus bestimmt darüber guckst, deutsche Gefängnisse, ne? Einzelzelle, aber ich hatte 3er-Zelle gehabt mit 2 anderen Freunden von mir. Und mein Boxtrainer war auch drinne. Der war auch zufällig drinne. Costa heißt der. Sehr guter Boxtrainer. Mit dem habe ich auch drinne geboxt, ne? 13 Stunden in der Zelle, eine Stunde Freistunde haben wir gehabt in Hof. Dann haben wir auch noch nachmittags Umschluss. Das heißt, dein Nachbar kann zu dir kommen oder du gehst zu deinem Nachbarn. Wir können da 2 Stunden miteinander kochen. Aber ich war fast die ganze Woche aus dem Zimmer raus. Jetzt nicht komplett den Tag, aber so. Ich habe überall Antrag gemacht. Antrag auf Sport, Antrag auf alles, was da gibt.
Ja.
Ich bin manchmal in die Kirche gegangen zum Beten, Freitagsgebet. Sonntags auch zum Kirche gegangen mit den Leuten, auch wenn die da einfach auch raus aus der Zelle. Keine Ahnung, ich habe auf jede Scheiße Antrag gemacht. Hauptsache aus der Zelle raus, weißt du?
Das heißt, man kann dann eben hier Sportaktivitäten machen. Kann man so Bücher mitbringen und alles? Oder ist
du
das
kriegst
auch nur so
Bücher zum Beispiel, da kommt eine mit Wagen, du kannst ja Bücher nehmen, du kannst auch CDs, damals waren es CDs.
Ja.
Wir haben CD-Filme geguckt, ne? Und Sport hatten wir 2-mal in der Woche vom Haus aus. Haus 5 hatte ich, war ich da drin, in Haus 5. Bei Frau Jülich, ich hoffe, sie hört das jetzt auch. Und sie heißt Claudia, Knackis, damit du Bescheid willst. Sie heißt Claudia, auf jeden Fall mit Vorname. Wir hatten montags und donnerstags gehabt, von Haus aus. Und wenn du zum Beispiel als Hausmeister warst, der dort gearbeitet hat, ne, konntest du noch einen Tag mitgehen. Dann bin ich manchmal sogar Mittwoch mitgegangen. Und dann, wenn du zum Beispiel, ich habe mich manchmal bei der Kirche gemeldet gehabt, weißt du, um zu helfen. Und wenn die Leute von der Kirche, bin ich auch noch mitgegangen. Ich bin manchmal 3-4 Mal in der Woche bin ich zum Sport gegangen.
Krass.
Ja.
Ja.
Ich habe alles gedribbelt, was zu dribbeln ist.
Ja, ja,
Hauptsache,
ja.
Nicht in der Zelle zu sein.
Strategie entwickelt, ja, um ja. So viel wie möglich ein bisschen Freizeit da zu bekommen.
Genau.
Du hast gerade auch so ein bisschen so die Knackis erwähnt, JVA Köln. Ich kann mich daran erinnern, du hast ein Interview jetzt gegeben, so in der Promophase, da meintest du schickst den 50 Bücher oder so hin.
Genau,
kannst du
genau,
die da hinschicken?
Genau.
Bringst du die selbst vorbei?
Wir sind gerade im Gespräch mit denen und ich glaube schon, dass sie das annehmen würden. Wenn wir das machen, entweder ich bringe das vor Ort,
ja.
Oder wir schicken das über Amazon. Aber ich glaube eher, die wollen das lieber über Amazon haben,
ja.
Weil es muss ja verpackt und zu sein.
Ja? Nicht, dass da noch irgendwas reingeschmuggelt wird, ja. Wie häufig durftest du so Besuch bekommen?
Einmal in der Woche.
Und dann von einer Person nur?
2, 3, 4, also von der Familie halt.
Okay.
Ja.
Was war so der schlimmste Moment für dich im Gefängnis, den du so nie vergessen hast?
Silvester war scheiße.
Ja?
Silvester, so, kennst du? Das ist echt geil. Also, boah, wenn zum Beispiel Feiertage gekommen sind, dann haben die Zelle komplett zugemacht. Manchmal 2 Tage haben die nicht aufgemacht. Das war scheiße.
Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das dann nochmal so ein anderes Gefühl ist, wo man dann auch nochmal ein bisschen mehr reflektiert und so.
Wochenende haben die so freitags die Türen zugemacht, Montag erst wieder aufgemacht.
Krass. Krass.
Ja.
Shit, Mann, ja. Du warst auch in der Türkei im Knast.
Genau.
So, da wurdest du festgehalten, weil du bist in den Urlaub dort eigentlich geflogen und plötzlich wurdest du an den Knast gesteckt. Wann war das?
2017 war das, glaube ich.
Müsstest okay, sein. Da warst du auch schon voll im Rap-Game drin.
Genau, genau. Das war kurz nach der Schießerei. Nachdem ich mein Standesamt gemacht habe, bin ich dann hingeflogen mit meiner Ex-Frau. Ich war da, wir haben für 10 Tage gebucht gehabt, nach siebten Tag, bin ich vom Strand zu meinem Zimmer gekommen. Auf einmal, standen da 7, 8, 9 Polizisten, weißt du so, ne? 3 in Uniform und 3 zivil war das. Und dann haben die auch mit mir auf Türkisch geredet, mach mal dein Zimmer auf. Ich hab versucht, die Karte ging nicht. Dann haben die nach unten neue Karte geholt, haben die meine Zimmer aufgemacht. Und dann haben die mein ganzes Zimmer durchgewimmelt, die haben nichts gefunden. Ich sag, was sucht ihr? Er sagt, sei ruhig erstmal. Und dann haben die gesagt, du kommst mit. Ich sag, warum? Ja, du machst Propaganda für die Kurden. Ich so, was für Propaganda? Was meinst du damit so? Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich mit zur Polizeiwache gegangen. Dort haben die mich dann aufgenommen, ne, warum ich hier bin und was ich in Deutschland mache und so weiter, habe ich alles erzählt. Die haben mich trotzdem im Gefängnis reingesteckt. Dann war ich fast 2 Monate und 28 Tage oder so. Oder 25 Tage oder 28 Tage war ich im Gefängnis. Und das mit guten Beziehungen, mit guten Anwälten, habe ich noch Gerichtstermin bekommen. Normalerweise dauert das noch länger.
Krass.
Ja. Finde ich so gar nichts, kam ich vor Gericht. Und dann haben die mir so einen Dolmetscher gebracht, weißt du so, ne? Als Türke. Ein Türke, der auch Deutsch redet, als Dolmetscher. Dann haben die mir gesagt, Der Richter fragt auf Türkisch und der wollte gerade antworten, dann habe ich auf Türkisch geantwortet. Und er sagt, wie, du kannst Türkisch? Weil ich bin auch kein Türke, ich bin auch kein Kurde aus der Türkei, ich bin Kurde aus Irak. Sag ich, ja, ich habe Türkisch gelernt. Von Freunden. Ich bin zwischen Türken aufgewachsen. Meine beste Freunde sind Türken, ich bin mit Türken aufgewachsen. Wo ist das Problem, habe ich gesagt. Warum habt ihr mich hier reingesteckt? Sagte, ja, du hättest wohl Propaganda gemacht. Und es gibt irgendein Bild, In dein Handy haben wir ein Foto gesehen, was zum Apo Öcalan gehört, der kurdische Führer, ne? Sag ich, wo habt ihr das gefunden? Sagt er, in dein WhatsApp. Sag ich, zeig mir mal in WhatsApp, wo ihr das gefunden habt. Ich will das sehen, hab ich gesagt. Dann hat der Staatsanwaltschaft tatsächlich so gemacht gehabt, weißt du so, ne? Wie ich es verstanden habe, ja. Wir beide schreiben jetzt WhatsApp miteinander und im Hintergrund, da ist dein Bild, ne? Hast du da Foto von Hitler drauf. Was kann ich denn dafür, wenn du ein Foto von Hitler drin hast, weißt du? Was interessiert mich das? Du kannst auch nackte Foto von deinem Arsch machen. Interessiert mich auch nicht, weißt du? So,
ja.
Das haben die rausgeholt gehabt Und dann bin ich sauer geworden, weißt du? Ja, guck mal, verhaftet ihr mich gerade, weil ich ein Kurde bin? Ich hab gesagt, wenn ihr jemanden bestrafen wollt, ne, bestraft Allah dafür. Er hat mich als Kurde auf diese Welt gebracht. Ich kann nichts dafür, habe ich gesagt. Ich bin gekommen, ich bin in Türkei, ich habe einen Urlaub gemacht, ich bin mit meiner Frau hier. Habe ich in Türkei was Fehler gemacht? Nein. Habe ich jemand beleidigt? Nein. Habe ich irgendwas gemacht? Nein. Warum hältet ihr mich fest? Was habe ich denn hier gemacht? Weißt du? Dann habe ich den Staatsanwalt, warum hast du mich hier festgenommen? Für was denn? Was habe ich hier gemacht? Habe ich gesagt. Und dann war der so, der Richter hat die Staatsanwaltschaft anguckt und dann mich anguckt, sagte, ja, was willst du? Habe ich auf Türkisch gesagt, Berat, Freispruch. Mhm. Dann sagte es mir, Freispruch, geh nach Hause. Dann guck ich die Staatsanwaltschaft an und sage ich, dafür hast du mich fast 3 Monate meines Lebens weggenommen? Was habe ich euch angetan? Habe ich gesagt. Wem habe ich hier was angetan? Meine jetzige Frau ist Türkin. Ich bin mit Türken aufgewachsen. Weißt du?
Ja.
Wo ist das Problem?
Aber wie sind die auf dich gekommen? Hat irgendwer einen Hinweis gegeben?
Also zu der Zeit konntest du ein E-Mail rüberschicken. Da gab es sogar ein E-Mail, haben wir mitbekommen. Später, ich wusste das noch nicht mal.
Ja.
Du kannst E-Mail nach Türkei schicken und sagen hier, wie heißt du nochmal?
Lennart.
Lennart, Entschuldigung, Bruder, ich vergesse immer den Namen. Lennart ist macht Propaganda für die Kurden. Lennart ist ein Terrorist. Lennart ist das. Als E-Mail schickst du nach Türkei. Ja, sobald du im Flughafen angekommen bist, gucken deinen Ausweis, dann du bist schon im System drin, da wirst du verhaftet. Zu der Zeit war es so. Jetzt, ich glaube nicht mehr. Ne, ich hoffe, es auch sowas nicht mehr kommt, weißt du. Also jeder hat fast eine E-Mail geschickt gehabt. Und ich bin mir sicher, eine und dass diese E-Mail kam aus Köln, natürlich, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wer das war. Ich will das auch nicht rauskriegen.
Ja.
Wenn ich das rauskriege, ich glaube, ich werde nicht. Ich werde den. Egal.
Ja, verstehe. Was für eine Geschichte. Krass. Hast du danach dann erstmal die Türkei gemieden aus den Gründen? Aber du sagst jetzt auch, ne, deine aktuelle Frau, die ist selbst Türkin. Das heißt, ihr seid vielleicht auch manchmal dort so im.
Also 2017 kam ich wieder zurück. Ich war ja, wie gesagt, fast 3 Monate da. Von 2017 bis letztes Jahr. Ich habe auch gar kein Problem gehabt. Ich konnte eigentlich, wenn ich zurück, ich konnte wieder nach Türkei fliegen. Ich habe ja Freispruch gehabt. Ich habe gar kein Problem mehr. Ich wollte selber nicht. Weißt du, ich war so, besser erstmal nicht. So, aber letztes Jahr war ich in Türkei. Ich war 5, 6 Städte Türkei. Fast 3 Wochen war ich in Türkei Urlaub gemacht. Ich bin wieder zurück. Ich liebe Türkei. Türkei ist ein schönes Land. Fürs Urlaub ist es auch sehr schön. Wie gesagt, meine Freunde sind Türken, meine Frau ist Türkin.
Ja.
Ist kein Problem für mich.
Ja. Ich habe eine Frage, weil dein Leben ist ja sehr viel von Gewalt geprägt und das beschreibst du ja auch sehr in deinem Buch, ne, auch wie du eben so vom Opfer zum Täter quasi wurdest. Wie denkst du da heute darüber?
Wie es früher war, oder das weißt du jetzt genau?
Nee, ich meine so, weil das sind ja schon teilweise sehr brutale Geschichten, ja, die du erzählst, wo es halt heftig zur Sache geht. Wie denkst du da so heute drüber? Du hast vorhin auch gemeint, viele haben dir geschrieben, die können sich da selbst sehen. Was würdest du den Jugendlichen mitgeben, die sich vielleicht in dir wiedererkennen und so auch deine Beschreibung teilen mit so, man hat so Wut in sich und probiert dafür ein Ventil zu finden und ist dann draußen unterwegs, übt Gewalt aus und so. Was würdest du denen denn so auf den Weg geben?
Also als allererster würde ich sagen, Gewalt ist auf gar keinen Fall eine Lösung. Auf gar keinen Fall. Ich liebe Sport. Ich gehe auch jeden Tag trainieren, ne? Ich jeden Tag Fitness. Ich boxe immer noch für mich selber. Das ist einfache Sache, das ist für mich so selber, weißt du so, ne? Aber das heißt nicht, dass ich jetzt damit Gewalt anwenden werde, weißt du? Ich würde mich jede Zeit immer verteidigen. Hundertprozentig, ne? Aber angreifen würde ich jetzt nicht unnötig. Ich versuche auch, die Konflikte aus dem Weg zu gehen, mit Gespräch und oder ist okay, weiterzugehen. Man muss nicht mal überall sich nichts machen. Und was ich den Jugendlichen sagen kann, auf jeden Fall, das, was ich gemacht habe, war meine Geschichte. Das war mein Leben. Ich empfehle die niemandem. Die sollen mir das auf jeden Fall, auf gar keinen Fall nachmachen. Es gibt viel schönere Sachen im Leben, das man machen kann. Aber das auf jeden Fall nicht. Und für jede Scheiße gibt es eine Lösung.
Das stimmt.
Man sagt, für jede Krankheit gibt es ein Medikament. Und genau das ist auch, weißt du. Man kann immer eine Lösung finden. Wenn man es möchte, findet man immer eine Lösung. So. Und dieses Gewalt und dieses Drogen, irgendwelche Leute, die zu sich nehmen oder verkaufen und denken, damit kann ich jetzt Geld machen, das bringt alles nichts.
Ja.
das Schönste im Leben ist einfach Frieden zu haben.
Das stimmt.
Das Schönste im Leben.
Das stimmt, ja. Wie viele Storys so aus deinem Buch, also ne, ich war manchmal so, ich lese das Buch, ich denke so, boah, was ist das gerade für eine krasse Geschichte, so, keine Ahnung, wie so ein Actionfilm und dann direkt nächste Seite kommt schon wieder die nächste Geschichte, die nächste Geschichte, die nächste Geschichte. Wie viele Storys aus deinem Leben hast du im Buch erzählt, was würdest du sagen, so in Prozentzahlen?
Ich weiß nicht viel, ich habe viel erzählt und ich habe die, ich glaube, die Hälfte noch nicht mal reingetan.
Okay.
Das weiß ja Dennis auch, Dennis Sand. Ich habe sehr viele, ich habe ein turbulentes Leben gehabt, ich habe ein schnelles Leben gehabt. Wie gesagt, im Knast habe ich darüber nachgedacht, weißt du? Diese ganze Scheiße hätte mich auch unter den Grab bringen können, weißt du? Und vielleicht war das ein mein Schicksal, dass ich im Gefängnis reingekommen bin und das war vielleicht eine Warnung für mich, ey, geh jetzt runter, bleib jetzt ruhig oder irgendwann mal landest du da, weißt du? Entweder komplett für die nächsten 10, 20 Jahre im Gefängnis oder tot.
Ja.
Aber ich habe jetzt meinen Frieden. Ich habe meinen Sohn, meine Frau. Ich habe ein schönes Leben. Ich habe Familie an meiner Seite. Ich genieße das Leben und das Leben ist schön. Man muss sich jetzt nicht überall wo Gewalt ist, auch da damit zu tun haben oder so.
Ja. So, ein Weg dahin war ja auch dieser Anfang, dann ne, nach deiner Zeit in der JVA Köln, dass du dann auch Ratar kennengelernt hast und dann eben in dieses Rap-Business gekommen bist und dort eben einen festen Job hattest über mehrere Jahre.
Genau.
Wie würdest du das beschreiben? Im Deutschrap redet man ja häufig auch darüber, dass es Schutz gibt und so weiter und Rückenthematiken. Würdest du sagen, jeder... Also oft wird es so nach außen hin dargestellt, dass sowas wie Schutz und Rücken immer so ist, dass von hinten im Hintergrund irgendwelche Rapper, also Rapper werden unterdrückt von Männern und bekommen deswegen Schutz so. Aber es ist ja auch, ne, so wie du das beschreibst, so wie das bei Khatar und ihr wart einfach Freunde, ihr wart Bros, ihr habt zusammen gearbeitet, du hast ihm den Rücken freigehalten und er konnte sein Rapper-Ding machen und seines Weges so gehen. Was würdest du sagen, wie das so generell in Deutschrap abläuft? Hat jeder Rapper irgendwie so diese Art von Schutz? Oder stimmt das wirklich, dass es so diese Rückenthematik und Rückenprobleme gibt?
Ich weiß nicht, was die Leute sich unter Schutz oder dass man den erdrückt oder den, keine Ahnung, was sie da für einen Scheiß alles erzählen. Das ist eigentlich der größte Müll. Der größte Scheiß ist einfach eine Lüge. Okay? Weil das stimmt eigentlich gar nicht, okay? Man hört ja links und rechts, der gibt den Schutz, der gibt den Schutz. Das stimmt gar nicht, das ist kein Schutz. Okay, ja. Ich war mit Ratar über 10 Jahre. In diesen 10 Jahren habe ich versucht, jeden von denen fernzuhalten. Und es hat sich keiner getraut, an denen seine Seite zu kommen oder den anzufassen. Weißt du, manche vergessen das auch, dass ich seit 10 Jahren an seiner Seite war. Dass wir waren hier nicht nur Freunde, weißt du, wir waren wie Brüder. Weißt du? Und ich wurde für das bezahlt, was ich gemacht habe.
Ja.
So. Und das war auch mein Recht.
Ja.
So. Wenn ich dir sage, wenn du mir sagst, Bruder, ich kann machen, was ich will, also sagen, was ich will und sag, Bruder, mach, was du willst, weißt du, aber ey, alles in so, weißt du, ne, nicht übertreiben, also, aber das vergessen die Leute, weißt du, dass ich für den da war. Er sieht so aus, ich war ein Schutz für ihn, ja, dass keiner an den gekommen ist, aber ich habe kein Schutzgeld von dem genommen.
Ja, ja.
Auf gar keinen Fall, wir waren Freunde, wir waren Brüder und das kann auch jeder Rapper, die mit ihm gearbeitet haben, alle das bezeugen, die leben alle noch, weißt du.
Ja. Nee, ich glaube, bei euch hat man das auch so aufgefasst, dass ihr diese Beziehung hattet, wie du das auch gerade beschrieben hast. Du warst dann ja auch so mit Enno und Mero unterwegs.
Ich wurde bei Mero genauso bezahlt für meinen Tag, wie bei Enno genauso auch für meinen Tag bezahlt. Genau wie bei SSJO genauso auch.
Ja.
Die leben alle drei, man kann die auch sogar fragen. Für den Tag, für den Konzert, was sie hatten, habe ich mein Geld bekommen. So wie die ihr Geld bekommen haben, habe ich auch mein Geld bekommen. Punkt. Das war es auch eigentlich. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt keine, der hat mich versucht, mich hier Dings zu machen, zu unterdrücken und hat keine Ahnung, was sie da jetzt für Scheiß Schwachsinn erzählen, weißt du, die Leute. Der gibt den Schutz und wegen Schutz hat er kein Geld bekommen und hat er wohl irgendwelchen Sachen gemacht, was alles größte Müll ist und Lüge ist, weißt du?
Ja. Ich kann mich an so ein Video erinnern aus, ich weiß gar nicht ganz genau, wo das war so ein Clubauftritt. Da ist so eine Flasche von hinten irgendwie geflogen und Mero und Enno haben zusammen auf der Bühne performt und Mero hat die einfach so abbekommen von hinten. Ja. was ging da ab? Also was für verrückte Menschen sind da unterwegs?
Ja, ich glaube, das war eine Plastikflasche, ne? Aber du weißt, die Fans schmeißen Sachen, machen irgendwas. War jetzt, glaube ich, jetzt nicht extra oder so. Weißt du? Wir haben das cool aufgenommen, also.
Okay.
War jetzt keine große Sache. Es sind auch manchmal passiert Sachen, so, das versucht haben, weil die den Meadow so geliebt haben. Die wollten einfach an den drankommen, ne? Und wir dachten, der greift den. Ich habe die Leute nur gepackt. Ja. Und rausgeschmissen.
Ja.
So. So. Wenn die Leute das unter Schutz verstehen, ja, dann habe ich den beschützt.
Klar, ich meine, brauchen die ja irgendwo auch. Man hat die Videos gesehen, als sie diesen Überhype hatten. Egal, wo die sind, irgendwie Ladeneröffnung, irgendwas. Die sind in der Öffentlichkeit. Hunderte Kiddies rennen denen hinterher, wollen Foto machen, wollen dies, wollen das.
War schöne Zeiten.
Ja. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe so gesehen, so, dass du in Interviews häufiger gesagt hast, dieses so Rapper machen Ansagen und Absagen. Du hast das nie so verstanden, so warum die Rapper das, warum die so sind, so, ne, macht keinen Sinn. SSIO hat ja so eine Line damals von 0,9, ne, wo er auch dieses Rapper machen Ansagen und Absagen. Ich habe mich gefragt, so, hat SSIO diese Line gerappt und du fandest die Line geil und du
kannst dich
daran
nicht.
Von erinnern, nein, oder umgekehrt?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben schon damals immer so.
Ja.
Der hat den gedisst und dann hat der den gedisst und der hat den, seinen nächsten Tag waren die wieder Brüder und dann haben die wieder abgesagt gemacht und wir haben uns darüber lustig gemacht. Weißt du so, ne? Das ist ein Thema von uns beiden. Ich weiß nicht, wer das erste gesagt hat. Ja. Ich will jetzt keinen seinen Hack nehmen oder sonstiges, ne? Ja. Aber das weiß ich noch von früher, dass die Leute immer sagen, weißt du, haben die Ansage gemacht, morgen haben die Absage gemacht. Und übermorgen waren die wieder Freunde, so. Und dann haben die ihre Mütter wieder beleidigt und dann waren die wieder Freunde. Weißt du so, ich stand so zwischen denen, was ist los hier? So. Weißt du? So, ich kenne das gar nicht so.
Ja.
Also, wir haben uns darüber lustig gemacht, weißt du?
Ja, ja, sehr funny. Du hast ihn ja auch begleitet, ne, bei der Tour 0,9 Tour damals.
Ja. Mit Sio, glaube ich, mit Sio habe ich sehr viele Konzerte und sehr viel Ding. Also.
Wie ist dein Kontakt heute zu Sio?
Wir haben uns tatsächlich schon lange Zeit nicht mehr gesehen, ne. Er ist mit sich selber beschäftigt, ich auch, mit meiner Familie, er ist mit seiner Familie. Ich habe gehört, er macht gerade ein Album, ich wünsche ihm auch viel Glück. Ja. So. Kennst du? Ich bin auch ein bisschen jetzt raus, ich mache auch meine eigenen Geschäfte, meine eigenen Sachen.
Ich hatte noch eine Frage und zwar habe ich gesehen, auf deinem Instagram-Profil sind eigentlich kaum Bilder mit Rappern online, aber ein Bild mit Kapi ist da online. Wie ist da eure Beziehung so untereinander? Warum ist das Bild online? Wie ist das entstanden?
Keine Ahnung, wir haben schon damals, als er in Köln war, wir haben einfach ein Foto gemacht und dann meinte er, ey komm, poste das. Habe ich das auch gepostet, habe ich so gelassen. So.
Okay, ja.
Nichts
Alles klar. Ey, ja. Sehr cool. Hat mich mega gefreut, nochmal über so einzelne Stellen aus deinem Buch zu sprechen. Und auch nochmal so ein bisschen auch deine Einschätzung zu deiner eigenen Geschichte so zu hören. So als Abschlussfrage, was sind jetzt gerade so die nächsten Steps so bei dir? Gehst du jetzt erstmal in Urlaub, machst du Pause oder sind jetzt direkt ganz viele Business-Termine, um die neuen Sachen in die Wege zu leiten?
Ich habe tatsächlich noch ein paar andere Termine, die ich jetzt noch mache. Mhm. Interviews und noch ein paar andere Sachen. Aber wie gesagt, ich bin erstmal froh, dass es das Buch ist raus, Release Party war eine schöne Release Party haben wir jetzt gehabt. Der nächste Schritt ist, ich hoffe, dass es ein schönes Film wird. Sag ich okay. Mal so. Das ist der
ich
nächste.
Ich bin sehr Tag. Gespannt, was ihr da plant und was ihr macht. Danke dir fürs Interview.
Danke dir, mein Freund.
Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit Rallo Selam gefallen. Ich fand es richtig stark und interessant, von ihm so zu hören, was alles in seinem Leben abging und was jetzt auch so in den nächsten Wochen und Monaten seine nächsten Steps sind. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was eure Highlights aus dem Interview waren. Und wenn ihr neu hier seid, bei Deutschrap Plus gibt es jede Woche eine neue Folge Full Deutschrap Talk. Wir reden über alles, was gerade so im Deutschrap abgeht. Neue News, Interviews, Dokus und aktuell machen wir auch so eine kleine Zeitreise durch 20 Jahre Deutschrap. Das alles bekommt ihr bei uns im Podcast. Ihr müsst einfach abonnieren und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter. Tausend Dank euch. Wir küssen Herzen und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und macht's gut.